Es ist so schön, dass das ein Gottesbefehl ist, dass wir singen sollen. Nicht ein Befehl von der Regierung. Und die Universität der Bundeswehr hat ja gleich in den ersten Tagen festgestellt, durch viele Versuche, dass man sich beim Singen gar nicht anstecken kann. Beim Dienst für unseren Herrn kann man sich keine Krankheit holen. In unserem Kirchengemeinderat weiß ich noch, wie das vor Jahren eine Diskussion war, wie alle über AIDS gesprochen haben und ob man sich nicht am Abendmahlskelch die AIDS euch holt. Und er sagt, die holt ihr euch woanders, aber nicht am Abendmahlskelch. Da passt der Herr schon selber auf. Wir lesen von den Emmausjüngern, Lukas 24, Vers 33. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa zwei Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Es gibt ja vier Orte, die sich als Emmaus bezeichnen. Das erste ist Abu Ghosh an der Schnellstraße von Tel Aviv nach Jerusalem. Abu Ghosh war ein Räuber, da haben die Kreuzfahrer eine Kapelle errichtet in Erinnerung an Emmaus, das ist gleich Kirjat Jearim, wo die Bundeslade von den Philistern zurückgebracht wurde. Der zweite bekannte Emmaus-Ort ist Ladron, bevor man in die Berge Judas hineinfährt, aber das ist weiter weg. Es sind auch Handschriften, die dann mehr als zwei Stunden angeben. Aber ich finde das ganz gut, ist Emmaus ist eigentlich überall. Wo die Jesus-Jünger nicht richtig wissen, was sie davon halten sollen, von der Auferstehung. Unsere Gemeinden sind ja heute voll mit verunsicherten Leuten, die aber nicht mit dem Ostersieg des Auferstandenen rechnen. Und deshalb ist das eine ganz wunderbare Geschichte, wo es auch gewesen war. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass unsere Augen zum Glauben nicht helfen, nur das Hören. Und dass das so war, dass uns Gott das auch wollte, dass wir es durchs Evangelium begreifen. Jesus sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und Jesus sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk. Das war ja allen bewusst, selbst die Soldaten vom Hohen Rat sind ja zurückgewichen. Es hat noch nie einer so geredet wie dieser. Das hatten die Leute begriffen, ganz schnell, auch mit der Bergpredigt. Er redete gewaltig und nicht wie die Schriftgelehrten. Bei Jesus ist das Wort so mächtig, das lernen sie ja auch in ihrem Glaubensleben kennen, beim Bibellesen. Wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben, wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über all das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden so, wie es die Frauen sagten, aber sie sahen ihn nicht. Und Jesus sprach zu ihnen, O ihr Toren, zu trägen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und Jesus fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und Jesus stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und Jesus ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als Jesus mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sagte Dank, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns? Das träge Herz, das ist wichtig, das muss entflammt werden. Unser träges Herz, brannte nicht unser Herz in uns? Als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete. Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt. Und die bei ihnen waren, die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Haben Sie auch schon mal drüber nachgedacht und gemeint, es wäre vielleicht doch toll gewesen, wenn Sie damals dabei gewesen wären? Oder irgendwo, wo Jesus seine Wunder tat. Ach, wissen Sie, die damals lebten, hatten es viel schwerer als wir heute, zu begreifen, was da geschah. Sie wussten, Jesus von Nazareth, ach, was ist Nazareth schon für ein Kaff? Sie können das alles nicht begreifen und wir haben es ja viel, viel leichter, weil wir die ganze Bibel haben. Und nur aus der Schrift können wir die Auferstehung Jesu richtig begreifen. Da ist doch alles nochmal beschrieben. Es war ja auch kein Augenzeuge dabei, als Jesus die Welt geschaffen hat. Wissen Sie das? Der Mensch war ja erst am Ende der Schöpfung. Und wie ist das geschehen? Unglaublich. Und Gott sprach, es werde. Und dieses Wort Gottes ist so gewaltig und so mächtig. Und die Planeten rollten. Und die Sonne strahlte. Und das Sonnensystem war dadurch einen einfachen Befehl. Gott spricht und es geschieht. Können Sie das fassen? Mit der Auferstehung. Ich erinnere noch mal an das Wort von Hofacher, wo er sagte, das ist doch fast selbstverständlich. Der Fürst des Lebens kann doch nicht im Grabe bleiben. Der Tod kann ihn doch nicht mehr halten. Er ist zerbrochen. Aber das Allerwichtigste ist ja, was Gott geschaffen hat und was man gar nicht verstehen kann. Dass er in seinem Sohn Jesus in diese Welt kam. Aus lauter Liebe zu uns, die wir in die Sünde verstrickt sind, ganz abscheulich. Das müssen wir vor unseren Nachbarn verschweigen, was alles in unserem Leben an Schmutz und Ungehorsam drin ist. Und er wird unser Knecht und kommt zu uns und stirbt am Kreuz unter dem Hohnwort der Menschen. Er leidet die Schmerzen, die Menschen empfinden. Er, der ohne Sünde war. Das allergrößte Geschehen ist das Kreuzgeschehen. Und in diesem Augenblick Kreuzgeschehen ist die große Sache geschehen, die am Ostermorgen erst sichtbar wird. Ostermorgen ist es offenbar geworden. Paulus schreibt in meinem Kolosserbrief, dass die Mächte und Gewalten dieser Welt entmachtet wurden. Das ist am Karfreitag passiert. Im Tod von Jesus, im Sühnetod, die Versöhnung der sündigen Welt mit dem ewigen Gott. Und er hat einen Triumph aus ihnen gemacht, einen Siegeszug. Und am Ostermorgen ist sichtbar geworden. Aber jetzt kommen natürlich alle Christen und sagen, aber ich sehe doch nichts davon. Ja, Jesus ist der heimliche König. Und es ist der Gemeinde aufgetragen, dieses Siegeswort von Jesus in der Welt zu verkünden. Aber wo dieses Wort hinkommt, wird der Sieg von Jesus offenbart. Und sie dürfen das erleben durch Glauben, weil Gott nicht durch die Augen uns erretten will, sondern durch den Glauben. Das Vertrauen in sein Zeugnis und das erleben dürfen. Ja, Jesus, Sieg, wir glauben es gewiss. Glauben kämpfen wir, wie du uns führst, durch alle Finsternis. Wir folgen Jesus dir, der heimliche König. Aber wenn die Weltgeschichte noch ein Stückchen weitergeht, wir sehen, dass in diesen Tagen mit den schrecklichen Geschehnissen, die ja noch viel unheimlicher werden. Wir wissen gar nicht, was noch vor uns steht. In der Offenbarung spüren wir die Zorngerichte Gottes und dann kommt der Augenblick, wo das einzige Mal im Neuen Testament das Wort Halleluja vorkommt. Nur einmal im Neuen Testament. Kommt in Psalmen 100 bis 150 nochmal, aber im Neuen Testament nur einmal. Wenn die Hure Babylon gestürzt wird, diese schreckliche Verwirrung, Kirche und Welt, diese unheimliche Not, dass das nicht sichtbar wird, sondern dass der Teufel äußerlich triumphiert. Er hat keine Macht mehr. Und die Christen lassen sich immer wieder blenden durch diese Macht der Finsternis. Und der Teufel hält Einzug immer wieder in unsere Herzen. Nun ist das Reich dem Christus geworden und er wird herrschen, Offenbarung 19. Das wird ein ganz, ganz großer Moment sein, wenn Jesus öffentlich heraustritt und die Macht der Finsternis verwirrt ist. Also wir haben es in der Bibel schon viel leichter. Und das gehört alles zusammen, dass wir es begreifen von den Propheten des Alten Bundes bis hin zum letzten prophetischen Buch der Bibel, Johannes, in der Offenbarung. Aber jetzt gucken wir die Männer mal an, die zwei, die da traurigen Weges nach Emmaus laufen. Ihr Herz ist sehr beschwert und sie sagen das so treffend, wir hofften. Das Hoffen, ja, wir sind betrogen, wir sind getäuscht, wir hatten große Hoffnung, Sie kennen das auch. Und in der Welt ist das ja ein Spruch, dass das Hoffen blind macht. Zuversicht ist was ganz anderes. Sie wissen, man hat Hoffnung mit der Krankheit, dass sie weicht und sie geht nicht weg. Die Hoffnung, die so oft uns trügt. Und sie laufen da beschwerten Herzens heim. Das, was sie mit Jesus erlebt haben, die großen Augenblicke, als Jesus sprach und seine Worte sie trafen, dann die dunklen Tage der Kreuzigung, das alles liegt hinter ihnen. Jetzt laufen sie nach Hause. Ach, wie oft ist unser Herz so beschwert wie bei uns. Es ist ganz arg schwer, wer keinen auferstandenen Jesus bei sich hat. Ein Christenleben ohne Jesus ist ein Trauerspiel, ohne Gleichen. Ein Christenleben ohne Jesus ist ganz weit verbreitet in diesen Tagen. Ganz viele Menschen kennen Jesus nicht. Eine Bibelwoche ist passiert, da hat mir ein Opa erzählt von seinem Enkel, der Mongoloid ist. Schwach. Er sagt, ein toller Kerl, der läuft auf jeden zu und sagt, ich habe den besten Freund, hast du denn auch Jesus? So müssen sie es machen. Die sind viel weiter durch als wir. Dass es entscheidend im Glauben ist, hast du eine persönliche Beziehung mit Jesus, ist er dein Heiland? Und das ist das Wichtigste, das Karfreitagsgeschehen. Hat er dir deine Sünde abgenommen? Bist du versöhnt mit Gott? Kannst du ihn lieben? Ist er da bei dir? Alle Tage hast du ihn im Herzen. Ganz arg schwer, wenn man ohne Jesus leben muss. Und wenn man ohne Jesus all die schweren Nöte dieser Welt tragen will. Wie wollen sie denn das überhaupt schaffen? Ich verstehe das in diesen Tagen überhaupt nicht, wie gottlose Leute das hinbringen. Auch im Alter, im Altenheim. Ist ja so schön, im Altenheim war da ja, habe eine treue Frau besucht und da sitzen die, ja, die war halbseitig gelähmt in einem Tagesraum und ich sagte dann zu der lieben Frau, treue Frau aus der Bibelstunde im Chor gesungen, ach Frau Müller, vielleicht dürfen Sie bald heimgehen. Da schreit von der anderen Seite des Tisches eine Frau, das dürfen Sie aber nicht sagen, sag, was darf ich Ihnen jetzt sagen? Vom Heimgehen, sag, wie alt sind Sie, sagt sie, 96. Die schaffen das nur, dass sie es verdrängen, dass das sicherste Datum ist, dass jeder vor sich hat seine Todesstunde. Und das können sie nur überwinden, wenn sie wissen, Jesus, der Todesüberwinder, hat meinen Tod bewältigt. Und ich muss den Tod nicht mehr auskosten, sondern bei mir geht es, wie Jesus gesagt hat am Grab vom Lazarus, vom Leben direkt hinüber in die Herrlichkeit. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und der Tod ist verschlungen in den Sieg von Jesus. Ganz schrecklich, wir haben Mitleid mit den vielen, die das nicht begriffen haben. Jesus lebt. Nachher singen wir es mit ihm, auch ich tot. Wo sind nun deine Schrecken? Auch in den Gräbern. Wir wollen doch nicht heulen wie die, die keine Hoffnung haben. Wir wollen Auferstehungsfeiern machen und fröhlich von Jesus reden. Und die Afrikaner, die sind da viel unkomplizierter. Die holen die Trompeten raus. Und dann hat gesagt, er ist am Ziel, er hat die Krone erreicht. Gott sei Lob und Dank, jetzt reden wir nicht mehr von den Schrecken. Es ist ein Freudentag, eine Beerdigung. Freudentag, einer ist am Ziel und ist durchgekommen und hat das Ziel erreicht. Aber das ist ganz schwer, wenn wir so dahinlaufen. Aber Jesus läuft plötzlich unerkannt mit diesen Leuten. Warum erkennen sie ihn nicht? Das ist das Geheimnis, das die Augen waren gehalten, unsere Augen sind gehalten. Bei der Maria von Magdala war es so, die Augen sind gehalten. Wir können ja die Welt Gottes mit unseren schmutzigen Augen, das ist der Grund, weil wir unsere Augen sie immer an Schmutz und Sünde festkrallen. Das ist heute schrecklich mit dem Handy. Dass unsere 10-jährigen Kinder die Bilder kriegen und im Aufklärungsunterricht schreckliche Bilder und Dinge in die Hand kriegen, dass man sich nicht vorstellen kann. Das sind unsere Augen, die all den Schmutz der Welt, das Begehren geht durch die Augen, das sündige Begehren unseres Lebens. Gott lässt sich nicht durch diese Augen sehen. Nein, er will durchs Wort erkannt sein. So geht Jesus unerkannt mit diesen beiden, und das dürfen Sie wissen, in Ihrem Leben mit den ganzen schweren Fragen, die Sie bewegen, mit der großen Traurigkeit, die Sie haben. Und ich weiß, wie das ist, wenn man den liebsten Menschen verloren hat, wenn man schon im Schatten des Todes lebt, durch Krankheiten, die man nicht heilen kann, wie furchtbar das ist, aber nicht für Leute, die wissen, Jesus ist da. Das hat Jesus versprochen. Und das erfüllt er bei uns. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er, der Ostersieger, ist da. Und er will zu ihnen reden in den dunklen Stunden der Nacht, wenn die schweren Sorgen sie quälen, wenn die Angst sie überfällt. Ach, was ist das in unseren Tagen? Ich kann das nicht verstehen, dass eine christliche Gemeinde von der Angst teil hat und darüber auch noch predigt. Und das vom kleinen Virus, ein von 750.000, der doch daher allen, ist ja noch nicht mal die Vogelgrippe, nicht mal die Schweinegrippe, nicht mal die asiatische Grippe, nicht mal die Hongkong-Grippe. Da gibt es ja noch ganz andere. Da gibt es welche, die sind sogar in jedem Fall tödlich. Ja, aber da lasst euch doch nicht schrecken, wenn Jesus sagt, dass ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid mutig, getrost. Ich habe diese Welt überwunden. Jesus geht mit ihnen, mit diesen Männern, und er ist bei dir in deinen Ängsten, in deiner Einsamkeit und will zu dir reden. Und das ist so herrlich, dass dieses Wort Kraft hat. Das ist der Geist Gottes, der durchs Wort redet. Das Wort Gottes ist ja das Schwert des Heiligen Geistes. Und da ist der Heilige Geist drin. Ist im Neuen Testament sogar austauschbar, Wort Gottes und Heiliger Geist. Nicht da, wo die Leute mit ihren spinnigen Gedanken meinen, das sei der Heilige Geist, mit ihren Fantasien, so wo das Wort wirkt. Da macht er uns gewiss, dass er uns erleuchtet, nicht durch unser Fleisch und Blut und durch unsere Vernunft, sondern erleuchtet uns, er schickt uns ein Licht auf, dass wir es verstehen können. Und so tut es der Herr auch dort, er läuft mit ihnen. Und da kommt dann das andere, er öffnet ihnen das Verständnis. Ja, wir haben kein Verständnis für die Welt Gottes. Wir verstehen auch nicht die Schöpfung. Wir verstehen auch nicht das Wunder unseres Lebens. Wie soll ich verstehen, dass aus unserem Fleisch Kinder geboren werden und Enkel und Urenkel? Und dass Gott mich geschaffen hat, mich, mit allem. Auch mit dem, was dir nicht gefällt, mit Nase und Mund, was du hast, alles. Dieser Körper, der Gang, den hat Gott geschaffen. Wir verstehen so viel mit unserem Kopf nicht, aber das Allerschlimmste ist, dass wir für die Welt Gottes kein Sensorium haben, dass uns das fremd ist. Und darum muss uns Jesus zuerst das Verständnis öffnen. Das tut der Auferstandene, das ist ganz wunderbar. Sein Werk, wir können das nicht machen. Wir können nur das erzählen, wie es bei uns war, dass der Herr das geschenkt hat. Plötzlich war es da. Eine Erleuchtung, ein Durchblick, ein Verstehen. Aber Jesus schimpft auch. Und er schimpft, dass wir das so hinnehmen, die Torheit unseres Denkens. Die Torheit unseres Denkens. Es war ja eine ganze Geistesepoche in unserem Deutschland, die Aufklärung, wo der Mensch meinte, wie groß er ist, dass er alles durchschauen kann. Er braucht keinen Gott mehr. Er hat ja die ganze Weisheit der Welt. Und er versteht das alles, wie das ist. Und dann war es der schlichte Matthias Claudius, eigentlich ein Bergbauingenieur, der ein Liedgedicht hat, das bis heute nicht ausgestorben ist. Wir stolzen Menschenkinder sind eitel, arme Sünder und wissen gar nicht, wie. Das Wichtigste haben wir gar nicht begriffen. Wir sind nicht gut, das größte Problem am Menschen. Wir haben ein böses Herz. Wenn man in Stuttgart durch die Wilhelma geht, ist für die Christen dort immer auch eine Anfechtung, dass die Verwaltung so viel Wert drauf legt, zu erklären, wie intelligent die Evolution war. Die Evolution hat sich so viel ausgedacht, so viel Cleveres ausgedacht. Wir lachen dann immer, wenn das wieder kommt, die Plakate, was die Evolution sie alles aussagt. Ach, was ist der Mensch so töricht, wenn das Lüftlein des Todes dreinbläst? Was sind wir denn? Ein Machwerk. Gar nicht viel. Wir verstehen doch gar nicht viel von der Welt Gottes. Gar nichts verstehen wir. Wir sind blind. Und in diesen Tagen bricht selbst das Gebilde der Grünen zusammen, wenn sie für ihre Panzer streiten, mit denen sie Waffen machen wollen und alles, was man in der Welt erhofft. Und die große Klimakrise endet in einem ganz großen Chaos. Das werden Sie noch sehen. Unser Euro, der so sicher sein soll wie die D-Mark, ist schon längst der Inflation ausgeliefert. Die EZB hat alle ihre Mittel schon verschossen. Der Mensch kann doch gar nicht. Yes, we can. Ach Quatsch. Was können wir denn? Wir sind arme Menschen und erst recht blind vor Gott. Und da sagt Jesus, das ist unser träges Herz. Das ist ein gutes Wort. Unser Herz ist so träg, das lässt sich so gern gefallen, diese alten billigen Parolen. Aber man muss aufwachen und einmal durchblicken und merken, dass Jesus lebt. Und dann auf einmal kriegen wir erst ein Gespür davon. Mich hat ja am meisten überrascht in den letzten 40 Jahren, wo diese große Welterweckung war, wo all die Nationen in Bhutan und in Nordkorea und in Kasachstan zum Glauben an Jesus gekommen sind. In so großer Zahl. China hat doch niemand erwartet, wie das Evangelium durch die Welt gelaufen ist. In den Indianerstämmen, von Feuerland bis hinauf nach Venezuela, überall sind die Indianerstämme im Evangelium erreicht worden. Die letzten waren es die Zigeuner, das darf man nicht mehr sagen, Roma und Sinti, die den Herrn gefunden haben. Und will ich einem Eifer schieben müssen und sagen zu ihren Söhnen, nimmer Teppich verkaufen, jetzt müsst ihr die Bibel vertreiben bei euren Hausbesuchen. Weil sie etwas erkannt haben, wenn das träge Herz wach wird durch den Auferstand, euer Toren und trägen Herzens, dass das sich in den Wissenschaften, besonders in der theologischen Wissenschaft, noch festkrallt, das ist eine Hexenküche von Menschenmeinungen. Ich habe nie erlebt, dass ein Professor mit uns gebetet hätte. Das brauchen die nicht. Wissen Sie, wenn man mit dem normalen Menschenverständnis das Geheimnis Gottes erkennen will, bleibt das blind. Und das ist genauso beim einfachsten ABC-Schüler, der sagt, ich brauche keinen Gott mehr. Und der ohne Gott lebt, ist der Stolz des gefallenen Menschen. So wie der Kain sagt, ich möchte mit meiner Schuld selber fertig werden. Gott sagt, dann lebt doch damit. Und lässt ihn laufen in die Welt mit dem Kainszeichen. Er wird damit nicht fertig. Aber Jesus macht ein drittes, und das ist so wichtig. Er erklärt das, und Sie können das nur erkennen aus der Schrift. Das ist ganz wunderbar, dass die Bibel das hellste Buch ist von allem, was Sie lesen können. Das kann jeder verstehen. Was mich immer wieder wundert, dass in all den verschiedenen Nationen, die doch so andere Kulturen haben, die Eskimo oder die Indianer, ist immer die gleiche Bibel. Und dass alle das verstehen können, das gibt es so unglaublich. Das ist die gleiche Bibel, die man schon vor 800 Jahren hatte. Gar kein bisschen anders. Obwohl, ja, fast alle Theologen sagen, das muss man neu schreiben. Für unsere Gott sei Dank haben sie es nicht den modernen Menschen angepasst, in unserer verrückten Zeit heute. So wie die Bibel geschrieben ist. Und das ganz Wichtige, das Alte Testament muss dir aufgeschlossen werden. Es war schön bei einer Reisegruppe, da kam Viktor Smatja, der das Druckhaus dort hat, ein Jugendchrist der messianischen Gemeinde, kam und hat jedem Teilnehmer ein Büchlein geschickt, das ein Juden, Sohn eines Rabbiners, geschenkt hat, ein großer Theologe. Alle Schrift des Alten Testaments weist auf Jesus. Ja, wo? Da sind doch die schrecklichen Geschichten drin, des Sündenfalls und Ehebruch und was alles geschieht an bösen Dingen. Ja, genau, da weist ja die Bibel auf den Erlöser hin. Erst recht da, wo kein Mensch selig werden kann. Und selbst die größten Psalmensinger, was sie waren, sie brauchen einen Heiland, einen Retter. Und dann wird das in der Prophetie schon gesagt, aber es ist das große Wunder, dass Gott herunterschickt. Nicht als der Richter, nicht als der Zerstörer des Lebens, das wäre so nötig gewesen, so als der große Heiland und der Retter kommt. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unsere Missetat willen verwundet. Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ausgerechnet in den schlimmsten Elend. Auch der Psalm 16 ist dieses herrliche messianische Zeugnis von Jesus. Er wird nicht zulassen, dass mein Leib in der Grube bleibt und verwest. Das ist der Heilandspsalm aus dem großen Elend dieser Welt. Und Sie dürfen das wissen in den dunklen Stunden, dass die Schrift Ihnen den Weg weist. Also ich habe mir es angewöhnt bei Krankenbesuchen. Ich kann gar nicht mehr sagen. Man wechselt ein paar Worte um der Freundlichkeit. Man will ja die Kranken nicht strapazieren, bis der Schweißausbruch kommt. Das ist ja immer anstrengender Besuch. Gehen Sie lieber wieder bald. Aber bevor Sie gehen, einfach ohne Überleitung. Ich möchte Ihnen ein Wort Gottes sagen. Und dann dürfen Sie sagen, und wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Sagt der Herr zu Ihnen, und jetzt darf ich noch mit Ihnen beten. Sie können doch nichts sagen. Und sich auch noch zu unterhalten über die Ärzte und die Schönheitsfehler, die Sie gemacht haben, oder was schlecht ist bei der Bedienung oder an der Pflege. Sagen Sie ein Wort von der Herrlichkeit Gottes und was so Wunderbares. Wie oft die Leute sagen, das war das Herrlichste in der ganzen Krankenzeit, auf der Intensivstation. Weil der Herr dieses Wort bekräftigt, weil er durch das Wort redet, weil das Wort Gottes Geist und Leben ist, wieder mit dem Geist Gottes erfüllt ist. Das ist kein billiges Wort, nicht ein Geschwätz, wie es Menschen haben. Die Zeitung vergeht, am nächsten Tag ist es schon Altpapier. Aber das Wort Gottes bleibt und bewegt des Herzens Grund. Dein Herz macht, dein Wort macht Leib und Seele gesund und öffnet uns die Augen. Unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis verhüllet, wenn ich deines Geistes Hand uns mit hellem Licht berührt. Da muss uns Gott drum bitten, deshalb das Gebet, Herr, ohne dich hat es keinen Wert. Auch bevor wir predigen, ne, der David, mit dem konnte ich vorher beten. Ich will nicht hier das Wort Gottes auslegen und dass wir miteinander noch beten. Das müssen Sie wissen, gehen Sie betend an die Bibel, und der Herr will sich an Ihnen offenbaren, dass er so mächtig, wie der geredet hat. Und auch in so kranken Geschichten, ach, weißt du, auch bei uns, so war bei meiner Frau, wo es dann um die Entscheidungen ging. Und dann las die Ärzte, wir können sie gar nicht operieren. Gott sei Lob und Dank, ich treffe meine Frau zur Schmetterer. Wir haben gebetet, Herr, jetzt führ du. Und das tut er nicht nur im Wort, sondern er führt uns auch unsere Wege. Und dass wir wissen, jetzt können wir sicher gehen. Die Wege des Herrn sind lauter und richtig und gut. Christus, der Erlöser, der Messias, musste leiden. Und das ist bis heute das Problem, dass Menschen einen starken Jesus wollen. Sie wollen Wunderheilungen erleben, Totenauferweckungen, obwohl das hat eine miese Seite, die müssen ja nochmal sterben, wenn sie in dieses Leben zurückkehren. Also das ist gar kein großer Wunschtraum. Die größten Machterweise Gottes, aber die hat uns Gott vorbehalten, wenn er wiederkommt in den Wolken des Himmels. Wir haben in dieser Zeit den heimlichen König Jesus und wir erleben das am allerschönsten, wie Jesus sich offenbart an seinen Feinden und wie selbst Leute, die ihn hassen, überwunden werden, wie Saulus, der spätere Apostel Paulus. Der sagt, ich habe in meiner Schwachheit erst die Herrlichkeit von Christus erkannt. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte aus, was in der ganzen Schrift von Jesus gesagt war. Jetzt ist noch schön in dieser Ostergeschichte, dass diese Männer aufrichtig Jesus suchen, das muss man. Und deshalb ist es so schön, möchte euch Veranstaltern danken, auch drüben, Gott Philipp ist unter uns von drüben Zafelstein, das ist so herrlich, das Allergrößte in der Welt sind die Bibelstunden, wo man die Bibel verkündet, nicht die Liturgien und der Lobpreis, nein, die Bibelstunden, wo man in der Schrift forscht, wie sich's verhielte und wo wir da gewiss werden in unserer Zugehörigkeit zu Jesus, unserem Heiland. Und das ist so wunderbar. Und das nehmen mit, fangt keinen Tag ohne tägliche Bibellesen. Sucht die Gemeinschaft mit anderen. Und das ist so herrlich, dass wir wachsen dürfen in der Erkenntnis, dass der Quelltrunk, der das ist, immer breiter wird zum großen Strom in ihrem Leben. Und das Wort Gottes sie in die Weite führt und wir gelehrt sind durch das Wort. Die Bibel erklärt sich am besten aus sich selber. Nicht so irgendwelche fremden Meinungen. Verstehen Sie am besten, da sind die Verweisstellen so wichtig und dass wir wieder lesen. Ach, das war ja dann, wir können zurückkommen. Und dass die Bibel beweist sich selbst ein ganz wunderbares Buch, das Gott uns geschenkt hat, bei dem wir so viel finden. Sie haben Jesus gedrängt, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Sie haben etwas geahnt, wir schaffen das allein nicht. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich hinein. Das ist ein interessanter Vers, nochmal vorher. Jesus stillte sich, als wollte er weitergehen. Verstellt sich Jesus, machen wir sonst bloß einen Witz. Nein, Jesus ist so zart, dass er sich niemand aufdrängt. Es gibt ja ungebetene Besucher, wo wir sagen, hoffentlich gehen sie bald wieder. Aber das will Jesus bei ihnen nie sein. Sie müssen ihn bitten, weil er weitergeht. Und deshalb muss man drängen, Herr Jesus, du musst bei mir einkehren. Ich brauche dich alle Zeit. Ich kann ohne dich nichts. Was soll ich denn auch können ohne dich? Du musst bei mir sein, du musst mich erfüllen mit deinem Geist, du musst meinen Verstand erhellen. Auch das Bekenntnis, Herr, mein Verstand ist mit Finsternis verhüllt. Auch wenn Sie noch so schön mit dem Computer schaffen können, Aber mein geistiges Verständnis ist gleich null. Ich verstehe so wenig, aber Herr, erhelle mir meinen wegen, das tue der Herr. Und da darf man ihn drängen, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden oder Tag hat sich geneigt. Ach so, Lee, so schön, das gefällt mir beim Lied, näher mein Gott zu dir, ist dann die Nacht vorbei, leuchtet die Sonne. Das erleben wir aus den Dunkelheiten, auch den Anfechtungen, wo wir oft sagen, Herr, jetzt musst du da bleiben, jetzt ist uns bange ums Herz. Und das ist so wunderbar, wie uns das erleben lässt, seine Nähe. Und woran haben Sie denn Jesus erkannt? Am Brotbrechen. So wie Jesus dort mit seinen Jüngern das Brot brach. Passamal war es, aber da war das Entscheidende, dass Jesus sagt, nehmt hin meinen Leib. Und nochmal darf ich Sie daran erinnern, die größte Tat Gottes ist nicht die Weltschöpfung und nicht die Auferstehung, sondern dass er sich uns hingibt unter Brot und Wein. Jetzt geht es gar nicht darum, dass sie das Brotbrechen feiern müssen, sondern sie dürfen das wissen. Jesus gibt sich mir, er will zu mir in mein Leben hinein. Und ich darf ihn drängen und er will das tun. Das Allergrößte, dass Christus wohnt in unseren Herzen, in unseren trägen Herzen. Er kann sie mobil machen und tätig machen zum Dienst, dass wir ja ihm dienen können, mit unseren Händen, mit unseren Gedanken, mit allem, was wir sind und haben, dass wir das wirklich erleben dürfen mit ihm und er uns erfüllt. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, er lebt in uns. Der Auferstandene ist da und ich brauche ihn nicht suchen in irgendwelchen Ereignissen, sondern er ist ganz nah da. Und was hat Jesus aus dem Leben von gebrochenen, schuldig gewordenen Menschen gemacht? Das ist ja so großartig. So wunderbar. Das sind die ganzen schlimmen, schweren Lebensläufe. Der Herr Jesus hat es umgedreht. Und er hat zu Werkzeugen der Liebe gemacht, ganz harte Egoisten und gewalttätige Leute zu Werkzeugen seines Friedens. Das will er bei dir doch tun, er will bei dir einkehren. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Jetzt möchte ich zum Abschluss nur noch sagen, ja, unseren sichtbaren Blicken, wir sehen mit unseren irdischen Augen nur sehr, sehr wenig. Und das ist uns ganz selbstverständlich, weil wir auch von der Herrlichkeit Gottes und von der Liebe Gottes gar nichts in der Substanz sehen können, sondern nur in den Auswirkungen, wie er uns beschenkt. Ist das ganz wunderbar, wenn Sie gerade an die Missionsarbeit denken. Ich habe es Ihnen immer wieder gesagt. Überall, in China, in Kasachstan, in Burma, bei den Muslimen, bei den Eskimos, von dem Herrnhuter Missionar Beck, es war immer die Passion von Jesus, sein Leben dargegeben. Deshalb ist auch nicht das Feiern des Abendmahls in irgendeiner Liturgie, sondern die Sache, dass Jesus seinen Leib für dich hergibt, weil er dich mit Gott versöhnen will. Ohne Erkenntnis der Versöhnung Gottes am Kreuz gibt es keinen Glauben. Da gibt es christliche Formen vielleicht, aber keinen lebendigen Glauben. Du kannst das erst erkennen, wie sagten wir gestern mit dem August Tulluk, dem Professor, in der Höllenvater Selbsterkenntnis. Blick in dein träges, das ist sogar ein böses Herz, wo aller Schmutz herkommt, wie Jesus sagt, aus deinem Herzen kommen die argen Gedanken, Neid, Eifersucht, Zorn, Hass, Streit. Da will Jesus eine Versöhnung machen. Es fängt mit einer Bekehrung und einer Neugeburt an. Du darfst den Auferstandenen ergreifen. Das ist ganz herrlich, wie das immer wieder war und wie das Wort wirkt. Wie wir mit einer Gemeindereise in Weimar waren, das ist die Stadt des deutschen Geistes. Schiller und Goethe waren dort. Und dann sind wir nach Buchenwald hinaufgefahren. Einige wollten nicht mit, aber sie müssen sich das immer antun. Buchenwald, wo so viele im Dritten Reich im KZ umgekommen sind. Und dann kommen sie in die Zelle, wo Paul Schneider war. Und dann werden sie ganz still. Und da gibt es einen großen Kommunisten, ein ungläubiger Mann, der sagt, ich war dabei, mir im KZ das Leben zu nehmen. Und dann hat der Paul Schneider sich an den Gitterstäben hochgezogen, als draußen Tausende zum Appell angetreten waren. Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Er kam gar nicht mehr weiter. Dann haben sie ihn halb tot geprügelt. Er hat sich ja geweigert, wie sie in der Fahne vorbeigegangen sind, die Mütze zu ziehen. Er war ein ganz konsequenter Christ. Er sagt, erst wenn wir im Widerspruch zu dieser Welt leben, sind wir richtige Jesus-Nachfolger. Aber dann hat er am Ostermorgen gerufen, Jesus spricht, Ich bin die Auferstehung und das Leben. Gerade beim Appell, er war in der Strafzelle drin. Er durfte nicht mal mit raus, weil er gerade diesen Gruß der Fahne verweigert hat. Aber das Gleiche vollzieht sich heute in allen Teilen der Welt, wo Menschen Jesus verkünden, auch bei dir an deinem Ort. Und da will Jesus Großes machen und er will vielen noch erscheinen und darf ihnen einfach bezeugen, Jesus lebt. Er ist der Herr, aber vergiss es nicht. Er versöhnt dich mit Gott. Du kannst das selber nicht. Und Sie dürfen nur sagen, ich war ja auch in Finsternis und Dunkelheit, aber als ich vor Jesus meine Schuld bekannt hatte, mich frei gemacht und seitdem bin ich ein fröhlicher Mensch. Ich sage immer, Sie können dem anderen nicht andemonstrieren, wie schlimmer gefallen ist. Das glaubt er ja Ihnen nicht. Und dann gibt es nur böse Worte. Sie können es nur zeugnishaft von sich erzählen. Er hat mich frei gemacht und ich habe ihn erfahren und er hat mich herausgeholt und ich habe erkannt, Jesus ist der Sieger. Jetzt schon. Es gibt gar nichts in der Welt, was mich traurig machen kann. Und mit Jesus kann ich auch durch die dunkelsten Tiefen gehen, weil er da ist und mich hält und stärkt. Amen.